Marie, wie cool, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr.
So schön, weiter ja. Weg von München.
Yes, aber das war es mir wert zu kommen.
Ja, ich freue mich wirklich. Ja. Ich stelle dich kurz vor, für die, die dich nicht kennen. Du bist Marie Benkner, du bist Theologin, hast in Österreich hier in Heiligenkreuz studiert, promovierst gerade, hast jetzt erst beigetragen zu diesem Buch Urworte des Evangeliums.
Auch in München studiert.
Und in München auch studiert und bist jetzt bei Encounter Ministries angestellt auch, genau. Mhm. Magst du vielleicht gleich kurz sagen, was du da jetzt gerade machst? Was ist das?
Und bei Encounter?
Ja, genau.
Ja? Ja. Ja gut, wir können gleich voll einsteigen. Klar. Also Encounter School of Ministry ist ein wunderbares amerikanisches Ministry, was darauf ausgelegt ist, Jünger auszurüsten und zu aktivieren, wirklich die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Und nicht nur durch Worte, sondern auch wirklich durch Zeichen und Wunder. Und wir glauben, dass das, was in der Bibel steht, in der Apostelgeschichte, in den Evangelien, dass es wirklich, ja, wahr ist. Mhm. Genau. Und wir wollen einfach wirklich als seine Jünger ausgerüstet werden und in unsere Berufung als Christen hineinwachsen. Mhm. Erkennen, wer wir sind in Jesus, was ist unsere Identität, was ist unsere Berufung als Christen und was haben wir der Welt zu geben und zu schenken?
Ja. Vielleicht auch an der Stelle, weil du gerade sagst, wer wir sind, so um dich auch, weil ich lerne dich ja hier live kennen. Vielleicht kannst du einfach kurz ein bisschen erzählen, wer du bist, wo kommst du her, was prägt dich?
Super gern, ja. Also ich komme aus der Mitte von Deutschland, aus Fulda, bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und christliche Familie. Ich bin die jüngste von 4 Kindern, 3 ältere Geschwister und bin eben in der Fuldaer Gegend aufgewachsen in Hessen und für uns war der Glaube immer wichtig. Mhm. Also meine Mutter hat sich ziemlich früh bekehrt. Also was heißt bekehrt? Sie hat wirklich Jesus als ihren persönlichen, als ihren Herrn und Gott angenommen, als ihren eine persönliche Beziehung zu Jesus aufgebaut. Und das Lustige ist, über eine Freikirche auch. Also die Freikirche war da auch ganz, war prägend für sie gewesen. Und sie hat den Glauben voll in meine Familie so hineingetragen. Natürlich sind meine Wurzeln christlich. Also mein Dad und meine Mom kommen aus christlichen Familien. Aber wirklich so dieser persönliche Glaube, also dass Jesus wirklich eine persönliche Beziehung zu mir haben möchte, kam durch meine Tante, die in der Freikirche war. Okay. Und meine Tante hat meine Mutter praktisch mitgenommen. Und dort hat sie dann Jesus ihr Leben übergeben. Und das hat einiges in unserer Familie ausgelöst. Also für mich war es normal, persönlich zu Hause zu beten. Ja? Mhm. Wenn jemand krank war, wir haben um Heilung gebetet. Meine Mom, die hat immer Lobpreis gemacht mit der Gitarre. So, und ich bin voll mit Musik auch aufgewachsen, mit Lobpreis. Das war für mich immer wichtig. Und wir hatten neben dem, ich sag mal, normalen Pfarreileben, waren wir immer auch angebunden an charismatische Gemeinschaften. Mhm. Also ich bin mit der charismatischen Erneuerung groß geworden, die CE, und war auf Kindercamps und Jugendfreizeiten. Und für mich waren diese Freizeiten und diese Jugendwochenenden und Kinderwochenenden so eine Bereicherung. Es hat mein Leben sehr stark geprägt. Mhm. Ich habe dort ziemlich früh auch den lebendigen Gott kennenlernen dürfen. Ich habe als Kind einfach schon sehr, sehr schnell so diese Liebe Gottes in meinem Leben erfahren. Also ich erinnere mich an ein Kids-Camp, da hatten wir so einen Abend der Barmherzigkeit, also wo es so Gebetsteams gab, wo es Lobpreis gab. Und ich habe einfach da gesessen, mit 9 Jahren, einfach weinen müssen, weil ich so berührt war von der Liebe Gottes. Mhm. Und ich habe gemerkt, da hat mich immer irgendwas gezogen. Mhm. Ja. Also ich habe immer gemerkt, dass das mehr und Gott sieht mich und Gott liebt mich. Und 2010, mit 13 Jahren, war ich auf dem Jump Festival.
Okay, habe ich noch nie gehört.
Das ist so ein
da springen alle die ganze Zeit.
Nee, es ist ein Jugendfestival von der Jugendcharismatischen Erneuerung in Deutschland. Und da sind zu der damaligen Zeit 300 Jugendliche zusammengekommen, die eine Woche lang miteinander gecampt haben auf so einem Sportplatz. Und und dort haben wir durch Vorträge, durch Lobpreis, durch Workshops einfach ganz viel über den Glauben gelernt und haben das sehr spielerisch einfach so beigebracht bekommen auch. Oder also ich würde sagen, so das Charisma von der CE ist es, Leute zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus zu führen und zu einer Entscheidung auch zu führen. Will ich mit Jesus leben oder will ich nicht mit Jesus leben? Und für mich, also dadurch, dass ich im Glauben immer so viel Freude mitbekommen habe und so viel Frieden, war es für mich ziemlich schnell klar, mit 13 Jahren, okay, yes, ich geb mein Leben Jesus. Das bedeutet, ich will einfach mein Leben mit Jesus zusammengestalten. Ich will mein Leben nicht abseits von ihm leben. Und seitdem bin ich mit Jesus unterwegs, durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Aber vielleicht noch ganz kurz zu diesem Moment zurück, weil der war ganz einschneidend für mich. Ich habe dort auf diesem Camp wurde ja immer Lobpreis gemacht. Und ich glaube, dass Lobpreis eine ganz besondere Macht hat, so Herzen zu öffnen. Mhm. Ja? Also Lobpreis ist ja, wir beten Gott an mit Liedern. Und das war nicht so wie in einem normalen Sonntagsgottesdienst so mit Orgel und so, sondern es war so poppig mit Schlagzeug, mit Klavier, mit E-Bass, mit E-Gitarre. Es war einfach ein Musikstil, der mich sehr angesprochen hat. Und die Lieder gingen voll in mein Herz hinein. Also die Texte und alles. Also ich wurde so einfach irgendwie eingenommen von dieser Musik und es hat mein Herz geöffnet auch. Und und eines Abends oder an einem der letzten Abenden haben sie uns dann gefragt, okay, wer möchte Jesus sein Leben übergeben? So. Und ich habe in meinem Herzen so einen klaren Ruf gespürt, das will ich machen. Und dann gibt es diesen Altar Call, also da kommst du dann praktisch so vor die Bühne. Und ich bin nicht die Einzige gewesen. Also wir waren bestimmt 30, 40 Jugendliche, die dann aufgestanden sind und nach vorne getreten sind. Und dann war es so, dass die Mitarbeiter rumgegangen sind und sie haben dann einfach für uns gebetet und uns die Hand aufgelegt. Und in dem Moment, ich habe so stark die Gegenwart Gottes gespürt. Also ich habe so stark die Präsenz Gottes wahrgenommen.
Wie würdest du sagen, also in welcher Weise?
Ja, ich habe es körperlich gespürt. Also es war ein Kribbeln, das durch meinen ganzen Körper durchging. Eine Wärme. Und so, die Philosophen würde sagen, so Glückseligkeit. Also du hast so Glückseligkeit gespürt. Und das ist so ein Moment, aus dem du nicht raus möchtest. Du fühlst dich so geborgen. Du fühlst dich so richtig im Frieden. Du bist wie so eingehüllt in so einen, ja, einfach in so einer Wolke des Friedens. Und ich habe dann dort auch das Sprachengebet empfangen. Also Paulus spricht ja in 1 Korinther 12 von den Geistesgaben. Und eine der Geistesgaben ist das Sprachengebet. Und das ist so, das kannst du dir so vorstellen, du sprichst dann auf einmal so in anderen Sprachen. Das ist wie so eine Sprache, die zwischen dir und Gott ist. Also das versteht nur Gott. Es gibt auch Menschen, die das auslegen können. Das ist auch wieder ein Charisma, eine Gabe, die jemand haben kann. Aber ich habe dort eben das Sprachengebet empfangen und das hat mich auch sehr durchgetragen. Also Paulus spricht ja eben von diesen Geistesgaben, dass diese Gaben die Kirche aufbauen. Ja? Also ich zähle ein paar auf. Es gibt die Gabe der Heilung, es gibt die Gabe der Prophetie, also Menschen aufzubauen, zu ermutigen, zu bestärken. Es gibt auch die Gabe, Geister zu unterscheiden, also zu erkennen, hey, was kommt von Gott, was kommt nicht von Gott. Und es gibt viele weitere Gaben. Lies mal nach, 1 Korinther 12, super cool. Und eine der Gaben ist eben das Sprachengebet. Und es ist die einzige Gabe, die nicht unbedingt dafür da ist, um den Leib Christi, also die Kirche aufzubauen, die Gemeinde, sondern diese Gabe ist da, dass du selbst auch aufgebaut wirst und gestärkt wirst im Geist. Und und seitdem bete ich immer wieder in Sprachen und es gibt mir selbst so einen Frieden. Und ich bete in Sprachen, wenn ich manchmal nicht die richtigen Worte finde, wenn ich gar nicht weiß, wie ich jetzt mein Anliegen oder wie ich Gott preisen soll. Weil manchmal ist es so, dass unsere Worte nicht ausreichen, um das auszudrücken, was in unseren Herzen ist. Und dann ist das Sprachengebet so richtig hilfreich. Und das habe ich da eben bekommen. Mit 13, ja.
So cool.
Also das war schon so, da habe ich schon so zum ersten Mal so das übernatürliche Wirken Gottes miterlebt, ja.
Ja, voll cool. Ja. Also Das heißt, du warst eigentlich schon relativ offen auch, weil man könnte sich jetzt auch vorstellen, keine Ahnung, deine Mama hat sich irgendwie so urchristlich geworden und du findest es mit als Teenie irgendwie super komisch oder so. Aber du warst schon irgendwie offen und hast auch irgendwie wahrscheinlich in ihr gesehen, dass es irgendwie was mit ihr gemacht hat, oder? Also so, dass du selber dann offen warst oder das gut fandest auch.
Ja, ja, also ich habe irgendwie den Glauben als immer als was sehr Schönes wahrgenommen und es hat mir immer sehr viel gegeben. Ja, und ich bin super dankbar, dass ich auch so erzogen wurde, dass man Gott alles zutrauen kann, dass für ihn nichts unmöglich ist, dass Gott nicht fern ist, sondern dass er mir nah ist. Mhm. Und ich glaube, dass es super wichtig war für mein ganzes Leben, zu wissen, okay, ich bin nicht allein, ich bin geliebt, ich bin zutiefst geliebt.
Ja, ja. Ich finde auch, also wenn ich jetzt an meine eigene Story so ein bisschen denke, dann denke ich mir so, ich bin so aufgewachsen, auch eben in Deutschland. Und ich glaube, ich habe ganz lange nie so lebendigen Glauben kennengelernt. Mhm. Ich weiß noch, wie für mich eigentlich die erste Begegnung mit gelebten Glauben war. Irgendwie erst später dann, wie ich dann so mal auf Reisen war, habe ich Buddhisten kennengelernt. Und das war für mich dann das erste Mal so, wo ich gemerkt habe, boah, die leben eigentlich das, wovon sie überzeugt sind, so irgendwie im Alltag. Irgendwie so, das beeinflusst ihr Leben. Und ich finde das irgendwie so, ich finde es so schön und es ist irgendwie so, also es bestätigt so, finde ich, wenn es Gott wirklich gibt, so dann ist er Gott irgendwie so. Und wie du beschreibst, so dann ist er erfahrbar oder so, dann ist es nicht nur irgendwie was weit weg ist, sondern dann kann es dich irgendwie betreffen oder dann verändert es dein Leben in einer Weise, die ja überwältigend sein
Absolut.
Muss.
Absolut. Und du siehst es an den Menschen, gell, die dich umgeben, also die Menschen, die dich auch prägen, das ist so, also Glauben die wirklich, was sie sagen? Mhm. Also du merkst es an den Menschen. Und für mich war meine Tante total wichtig. Mhm. Also meine Tante Kathi ist so eine Schlüsselrolle für mich gewesen, weil sie, also wie gesagt, sie war längere Zeit in der Freikirche und sie hat dort eben wirklich dieses lebendige, coole solche mitbekommen. Aber sie ist wieder zurückgekommen in die katholische Kirche, was ganz interessant ist. Aber mit ihr habe ich auch beten gelernt. Also wir haben zusammen gebetet und sie hat mich auch die komplette Zeit so hindurchgetragen. Also so meine Tante war wichtig, mein Bruder war super wichtig in der kompletten Teenie-Zeit, als ich in der Schule auch verarscht wurde wegen meinem Glauben oder ausgelacht wurde, nicht ernst genommen wurde. Also ich habe schnell auch mit Feindschaft zu kämpfen gehabt. Also das heißt Feindschaft, Leute haben sich einfach lustig gemacht. Yeah. Und es war schon was, wo ich ziemlich früh auch wirklich dazu gestanden bin und gesagt habe, ja, das ist das, was ich glaube. Das ist meine Überzeugung.
Ja.
Und es hat mich innerlich auch irgendwie so stärker gemacht.
Mhm. Ja. Wie war das schwierig, dahin zu kommen, dass du das irgendwie aushalten konntest? Oder wie war das für dich?
Also ich war, ich sag mal, so bis zur 10. Klasse war ich auf einer Gesamtschule, wo es mir echt sehr, sehr schwer gefallen ist, meinen Glauben zu leben. Als ich dann gewechselt bin, so in gymnasiale Oberstufe, in die Stadt dann auch rein, waren einfach andere Leute. Also du warst von anderen Menschen umgeben, mit einem anderen Background. Mhm. Und du hast gemerkt, okay, diese Leute, die denken irgendwie auch weiter und die stellen sich auch mehr die Frage nach dem Sinn des Lebens. Mhm. Und die sind irgendwie offener. Und ich habe in dieser Oberstufenzeit, ist es mir gar nicht schwer, mehr meinen Glauben zu leben. Ich habe dann die Abi-Gottesdienste gestaltet, habe da Lobpreis gemacht. Also ich habe so viel Lobpreis in der Schule gemacht.
So cool.
Ich habe dann auf einmal, ich glaube, das hängt aber auch mit der Reife zusammen als Teenie. Du schämst dich für alles, du bist sehr unsicher. Mhm. Und dann, wenn dann noch von außen Ablehnung dazukommt, wird das ja noch befeuert, ja.
Yeah.
Aber ich würde sagen, ich bin mit der Zeit dann immer selbstbewusster geworden und habe immer mehr dazu gestanden und dann war es für mich so normal.
Cool. Ja. Weil wir haben ja vorhin kurz schon vorher, bevor wir angefangen haben, auch darüber gesprochen, so, weil für mich ist es schon auch so ein Thema, so dieses, schäme ich mich für meinen Glauben so irgendwie oder entschuldige ich mich so ein bisschen dafür oder stehe ich dazu? Und ich finde, es ist schon, keine Ahnung, ich glaube, es ist das wichtige Thema irgendwie, weil ich glaube, es ist so das Intimste, was du ja überhaupt hast, irgendwie, also so dieser, dein Glaube, das ist so innig, aber es ist halt auch was, wo viele Menschen eine Meinung dazu haben und irgendwie das auch auszuhalten und auch stehen lassen zu können, finde ich, so, Ist ja auch voll berechtigt. Also es darf jeder mich urkomisch finden, ist schon okay.
Ja, absolut. absolut. Muss nicht jeder genauso sehen wie ich.
Ja, ja. Genau. Mhm. Aber so irgendwie innerlich, ich merke, das ist manchmal, da muss noch gar nichts im Außen passieren, aber so innerlich die Haltung zu haben, so, nee, ich stehe dazu und ich schäme mich jetzt nicht dafür. Oder man kann ja so schnell anfangen, sich selber irgendwie zu filtern oder zu zensieren, so, wann teile ich jetzt mit, dass ich glaube oder wann teile ich es nicht. Und ich finde da manchmal so auch im Katholischen super cool, dass wir so diese Menschen haben, die Habit tragen. Ich denke, das ist so...
Schon ein Statement für sich,
so
gell?
Ja, so Statement, so obvious. Und ich finde es irgendwie faszinierend, weil du dann ja nicht mehr, also außer es gibt ja auch Leute, die es dann mal nicht tragen, wenn sie, keine Ahnung, aber so grundsätzlich, dass du irgendwie nicht mehr diese Wahl hast, wann sage ich jetzt, dass ich an Jesus glaube und wann sage ich es nicht irgendwie so. Es ist einfach immer obvious.
Voll.
Und mich beschäftigt es manchmal so, weil ich mir denke, ich will so leben auch. Ja. Weißt du, so, ich will nicht so quasi filtern und lenken, wann ich es sage und wann nicht, sondern es nimmt mich so, also das ist Teil von mir, das ist Teil meiner Identität, wenn wir wieder beim Identitätsthema irgendwie, aber so, dass du das nicht eben so, weißt du, wie ich meine, so filterst und dann mal sagst du nicht.
Und dass du so lebst, dass du darauf angesprochen wirst.
Ja.
Weil das ist meine Sehnsucht. Ja. Weißt du? Und ich glaube auch, also das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, aber ich bin fest davon überzeugt, dass der in uns lebt, der strahlt nach außen. Mhm. Also Augustinus hat mal gesagt, wir sind wie kleine Christusse und wir sollen Jesus imitieren. Ja, wir sollen ihn nach außen tragen. Und ich glaube, wenn wir so eine enge Beziehung mit Jesus führen, dann ist es schon irgendwie so normal, dass es auch irgendwie nach außen scheint. Also das, wovon dein Herz voll ist, davon sprichst du oder davon, ja. Und ich glaube, es ist nicht immer auch nötig, davon zu sprechen. Ich glaube, es ist auch einfach gut, einfach zu leben, einfach das Evangelium zu leben und den Menschen einfach zu schauen, dass man in der Gesellschaft dazu mit beiträgt, dass Frieden herrscht, dass Menschen sich geliebt fühlen, dass Menschen sich gesehen fühlen. Also ich nehme das wirklich auch als Auftrag. Ja. Mhm. Ich meine, Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen das Evangelium. Mhm. Was ist das Evangelium? Die frohe Botschaft. Dass Gott dich sieht, dass Gott dich kennt, dass Gott eine persönliche Beziehung mit dir haben will, dass du erlöst bist, dass deine Sünden dir vergeben sind, wenn du den Herrn wenn du Jesus als deinen Herrn und als deinen Gott annimmst. Mhm. Ja, das ist unsere Botschaft. Lebst du, dass du darauf angesprochen wirst? Mhm. Was gibt dir so eine Freude? Ich werde immer wieder gefragt, Marie, du bist immer so voller Freude. Mhm. Also woher kommt das so? Und für mich ist echt die Antwort, ja klar, es ist vielleicht auch mein weiß ich nicht, Charakter oder was sagt man?
Ich weiß gerade auch das Wort.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Gut, es gehört vielleicht zu meiner Persönlichkeit, Temperament, danke, es gehört vielleicht so zu meinem sanguinischen Temperament dazu, ja, kann sein. Aber ich glaube, dass es mehr ist, weil es ist eine Freude, die von innen kommt. Mhm. Und die kann mir nur etwas, also die kann ich nur haben, wenn, also das ist wie so ein Quell, der nie versiegt, weißt du? Und es kommt nicht von mir heraus, sondern ich merke, das kommt von Gott. Mhm. Also Gott ist der Grund meiner Freude. Mhm. Gott ist der Grund, warum ich so ein Vertrauen habe, auch ins Leben, dass alles gut geht. Mhm. Und dass ich in seiner Hand geborgen bin, dass Sachen sich fügen. Das macht das Leben so unfassbar schön.
Mhm. Ja. Voll, I can relate. ich habe das manchmal, ich struggle manchmal, das in Worte zu fassen, weil ich glaube, ich kenne es und ich kenne sogar auch so dieses Vorher und Nachher quasi so diese Färbung des Lebens mit Gott zu leben und ohne ihn zu leben oder an ihn, also Glauben zu haben oder nicht. Es ist auch schwer, darüber zu sprechen, aber diese Färbung von tiefem Frieden und ich könnte jetzt gar nicht so ganz genau sagen, ich habe Frieden, weil das und das und das wird so und so sein, sondern irgendwie so dieses innere Nicht-Allein-Sein und irgendwie innerlich zusammen zu sein mit Gott irgendwie. Ja. Also so quasi, dass du Gemeinschaft hast im Inneren.
Ja.
Das ist auch so eine Quelle von Freude und Frieden irgendwie. Da geht es eigentlich auch schon wieder an die Identität, wer wir sind. Also dass wir ja eigentlich zwar Personen sind, aber auch für eine Beziehung gemacht sind,
voll.
Oder?
Absolut, ja. Ja, Martin Buber, ein Philosoph, der sagt, dass man am Du zum Ich wird. Also in der Beziehung mit dem anderen lernt man sich ja auch selbst erst so richtig kennen.
Ja, voll.
Und gut, wir leben heute in so einer Zeit, wo es darum geht, ja, sich selbst die ganze Zeit zu optimieren. Also du drehst dich die ganze Zeit um dich selbst.
Ja.
Also es ist auch wichtig, ja, zu wissen, wer bin ich?
Ja.
Also wer bin ich? Was liegt mir? Aber ich glaube, dass man ganz oft auch dabei stehen bleibt, irgendwie nur um sich selbst zu kreisen. Und durch die Beziehung oder durch die Beziehung zu Jesus wird es aufgebrochen. Also ich habe vor kurzem mit Father Matthias gesprochen. Father Matthias Thelen ist einer der Gründer von Encounter School of Ministry. Und er hat mir so einen guten Rat gegeben. Wenn du selbst auf dein Leben schaust, ja, dann schau dich durch die Augen Gottes an. Also besprich mit ihm deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Gedanken und mach das nicht alles mit dir selbst aus, sondern sprich mit ihm darüber. Und dadurch, dass du, also wenn ich mit Jesus über mich selbst spreche und über meine Gedanken nachdenke und mich selbst reflektiere, bekommt es alles ein anderes, also bekommt es ein anderes Licht irgendwie. Und ja, und vor allen Dingen kommt man da auch aus der Narzissmusfalle raus. Ich glaube, dass das auch so ein Problem ist unserer Gesellschaft, dass ich, meiner, mir, mich. Es geht immer um mich, mich, ich. So diese ganze Selbstoptimierungswahn, ja, und wie. Also man dreht sich ja wirklich nur noch um sich. Und ich glaube, dass das so ein Problem ist in unserer Gesellschaft. Ja, wie können wir uns auch wieder mehr auf das Gegenüber einlassen und den anderen sehen, dem anderen wirklich begegnen? Und was macht wahre, echte Begegnung aus?
Ja.
Wie lerne ich dem anderen ganz zuzuhören?
Ja.
Und ja, das ist, glaube ich, super, super wichtig.
Ich finde es voll schön, dass man eben am Du sein Ich empfängt, irgendwie so, das finde ich voll schön. Ich würde dich vielleicht auch fragen, weil ich habe gerade so ein, ich denke so dran, weißt du, so, keine Ahnung, zum Beispiel, wie ich noch nicht katholisch war und wie ich so die katholische Kirche kennenlernte, oder halt, keine Ahnung.
Wie lange ist es her?
9 Jahre oder so.
Wow, jetzt auch langsam, schon, ja.
Cool. Aber so die Prägung, trotzdem bin groß geworden in einem Umfeld, wo es die katholische Kirche gab, so. Und ich weiß noch so dieses Bild, so katholische Kirche bedeutet Knechtschaft und irgendwie unfrei und durch meine große Schuld und ich armer Sünder und so. Und ich würde dich voll gerne fragen, was hast du so gelernt und gesehen, was würdest du sagen, ist die Identität im Christentum, also wie würdest du darüber sprechen, weil ich glaube, manchmal ist das Bild von außen, dass man so vielleicht der erste Geschmack, den man kriegt, ist so, ah ja, lauter Leute, die sich irgendwie selbst geißeln und irgendwie meinen, sie sind so furchtbar schlecht.
Ja, sehr gute Frage. Wir haben vor kurzem am Familientisch darüber geredet. Also meine Schwestern tun sich auch damit sehr schwer. Deswegen ist es eine gute Frage, eine wichtige Frage. Und ich glaube, dass es da auch öfters so Missverständnisse gibt. Weil, ja, es stimmt, es ist in der katholischen Kirche auch eine Betonung, dass man selbst Sünder ist. Also es ist ja, wir haben dreimal in der Messe eben diese Reueakte, ja, wo wir sagen, Herr, erbarm dich meiner. Also meine absolute Lieblingsstelle in der Messe ist, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Und
das ist wirklich, also wenn ich die ganze Messe irgendwo mit meinen Gedanken bin, aber da bin ich da. Da bin ich immer hundertprozentig da. Bei diesem Satz ist eine super schwere Frage und ich werde sie wahrscheinlich jetzt auch nicht total umfangreich beantworten können. Aber wie ich das erklären würde, ist so, wir sind, an sich sind wir Sünder, ja. Also ohne Jesus, ohne ihn, jeder hat Sünden. Ob sie jetzt obviously sind oder weniger offensichtlich, ob sie schwerwiegender sind oder weniger schwerwiegend, aber jeder hat irgendwie Schuld oder ist in Schuld verstrickt. Und diese Schuld, diese Sünde, die trennt uns ja von Gott. Weil Gott ist der Heilige, Gott ist der Gute, er ist ohne Fehler. Aber wenn ich praktisch, also da kannst du dir vorstellen, das ist wie so eine Wand so zwischen mir und Gott. Und Jesus ist auf die Welt gekommen, um mich von dieser dunklen Seite in mir, also von dieser Schuld und von diesen Sünden zu befreien, loszukaufen. Das ist der Grund, warum Jesus, warum er gestorben ist am Kreuz, um mich von meinen Sünden zu befreien, von meiner Schuld. Und manches ist mir gar nicht so richtig offensichtlich, manches erkenne ich vielleicht auch gar nicht, manche blinden Flecken. Manche Menschen leben ihr ganzes Leben lang mit blinden Flecken. Mhm. Aber die Bibel zeigt uns ganz gut, was gut und was schlecht ist und zeigt uns also vor allen Dingen im Neuen Testament die goldene Regel, also dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir das, was du von einem anderen Menschen dir wünscht, so lebe du auch. Also was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Weißt du? Wir kennen ja diese Sätze. Aber es ist nicht möglich, immer so zu leben. Also wir Menschen, wir sind einfach fehlbar. Und es, auch wenn du, also wir sprechen oft so von guten Menschen, ja. Jesus sagt, niemand ist gut, außer der eine. Also wir schaffen es nicht, aus eigener Kraft gut zu sein. Wie oft verurteilen wir Menschen? Wie oft haben wir Stolz, Hochmut in uns. Ja, es müssen nicht diese großen, schlimmen Sünden sein, so ich bringe jemanden um oder keine Ahnung, ich betreibe Ehebruch, I don't know. Es müssen nicht die großen Sachen sein. Es kann auch was in meinem Herzen sein. Ja? Mhm. Für mich ist Encounter School of Ministry so eine neue Offenbarung. Ich bin nicht würdig, dass er eingeht unter mein Dach, aber wenn er ein Wort spricht, dann werde ich gesund. Mhm. Ich will das. Ich will von Jesus heilig gemacht werden. Das ist ja mein Ziel im Leben. Also mein größtes Ziel oder Grund, warum ich hier auf Erden bin, ist auch eine Beziehung mit Gott zu führen und heilig zu werden.
Also erklär mal kurz, was heilig heißt.
Heilig? Ist eine sehr gute Frage. Was glaubst du denn, was heilig bedeutet?
Heil. Heilig sein bedeutet. Ich glaube, es hängt mit Heilsein zusammen. Ja. Ich glaube, es ist die vollständige Wiederherstellung der Einheit mit Gott.
Ja.
Und auch die vollständige Wiederherstellung unserer Herzen und unseres Seins, also des Neugewordenseins des Menschen.
Amen.
So würde ich das jetzt.
Voll cool. Ja.
Aber gute Technik, mich das.
Ich liebe deine Antwort. Das ist so gut. Also es ist auch so interessant, weil im Englischen holy oder to be whole, holy, das sind irgendwie alles so diese selben, also ganz zu sein, innerlich ganz zu sein.
Ja.
Heilig zu sein heißt wirklich total mit Jesus auch verbunden zu sein, in ihm zu leben, durch ihn zu leben.
Mhm.
Und eigentlich sind wir alle auch schon Heilige. Das ist das Paradoxe. Als ich vor 2 Jahren in Kalifornien war, habe ich einen Priester kennengelernt. Der hat uns als Saints angesprochen, also Saint Mary, Saint George, I don't know. Das schreibt auch Paulus zum Beispiel an die Heiligen in Korinth oder an irgendeine Gemeinde, die Heiligen so und so, schreibt er ja. Und wir können entscheiden, ob wir jetzt schon im Himmel leben, sage ich mal, ob wir den Himmel hier auf die Erde holen. Ja. Das ist was Encounter School of Ministry versucht und versucht eben den Schülern beizubringen und uns immer wieder zu zeigen, hey, wir sind die den Himmel auf die Erde holen. Als Jesus getauft wurde, da öffnete sich der Himmel und die Taube kam und eine Stimme sprach, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Wenn Jesus in uns lebt, und wenn Jesus sagt, ihr werdet die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und ihr werdet noch größere Werke vollbringen, dann kann ich das, was ich in der Bibel lese, auch auf mein Leben anwenden. Dann kann ich mich auch angesprochen fühlen. Wenn Gott zu Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden, dann kann ich diese Worte auch für mich annehmen. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Mhm. Also der Himmel ist offen über uns und es gibt so viel mehr, so viel mehr. Und dafür möchte ich echt einstehen, dafür möchte ich leben und mein tiefster Wunsch ist es einfach auch, dass die Kirche da reinwächst, dass die Kirche ihr Potenzial sieht, ihr Potenzial erkennt und sieht da, there's so much more and there's always more. Dem Heiligen Geist ist alles möglich, also durch ihn ist alles möglich.
Ich würde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Ich würde nur dieses Paketchen der Identität abschnüren, nämlich dass irgendwie diese zwei Wahrheiten, die du jetzt eher auch gesagt hast, so dieses, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber dann auch quasi dieses mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind, irgendwie so, ich glaube, man muss das wie so beides aushalten oder so. Also wenn ich jetzt an mein Erleben denke, dann ist es oft so, wenn Gott die Wahrheit ist, dann offenbart er auch alles, was in mir ist. Und ich glaube, das ist eigentlich, also man sagt ja auch, die Wahrheit wird dich freimachen. Ja. Das ist ja eigentlich herrlich. Ich habe erst gestern eine Geschichte gehört, dass der heilige Pfarrer von Ars, irgendwann mal einer zu ihm kam zum Beichten und ihm gesagt hat, du bist doch ein Heuchler. Und seine Antwort, er ist heilig gesprochen, seine Antwort war, endlich sagt mir jemand die Wahrheit.
Ich finde das so gut,
irgendwie so irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit versöhnt zu sein mit unserer Fehlbarkeit und mit unserer Sündhaftigkeit auch. Aber dann gleichzeitig so diese Wahrheit festzuhalten, dass Gott uns komplett neu macht, also neue Menschen zu werden. So. Ja. Und da geht es ja dann irgendwie so jetzt weiter auch so mit diesem Thema Leben im Heiligen Geist und diesem abgespaceden, crazy Lifestyle, wo Wunder passieren und alles Mögliche.
Ja.
Wo wir gleich auch noch drüber reden. Aber so würdest du das, also so quasi die Antwort der Messe, weil du es auch gesagt hast, so dieses, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, Gottes Antwort. Mhm. Paar Minuten später ist, dass er eingeht unter dein Dach.
Amen, amen, wirklich. Ja. Ich meine, es ist so crazy, weil er gibt sich uns als Speise. Mhm. Also wenn wir wirklich mal checken und realisieren würden, was die heilige Eucharistie eigentlich ist.
Mhm.
Ich selbst, also mich eingeschlossen, ich bin so am Anfang zu verstehen, was die Messe eigentlich bedeutet.
Ja.
Aber wenn wir wirklich verstehen würden, dass Jesus in uns hineinkommt, also wir sind Jesus näher durch die Eucharistie als die Engel.
Hm.
Die Engel haben Jesus nicht mal so nah empfangen. Ja. Ich meine, wir haben ihn auf unserer Zunge liegen. Das ist wie eine Vereinigung.
Ja.
So. Deswegen ist es ja auch so wichtig, also wenn man die Eucharistie mit der ehelichen Vereinigung vergleicht. Ja, das macht, also bei Theologie des Leibes habe ich auch studiert, den Heiligen Kreuz kann ich auch super empfehlen. Das ist auch eine tolle Sache, die Liebe im Heilsplan Gottes sich anzuschauen, was bedeutet es, Mann zu sein, Frau zu sein. Aber wenn man die Eucharistie als sowas ansieht, wie eine eheliche Vereinigung, du kannst dir nicht näher kommen. Ja? Mhm. Es gibt nicht mehr... Also es ist nichts mehr zwischen dir und ihm. Stell dir vor, ein Ehepaar, also der eine ist dem anderen untreu geworden und am Abend gehen sie wieder miteinander ins Bett.
Mhm.
Und eigentlich ist es ja total heuchlerisch. Es ist überhaupt total, es ist nicht authentisch, es ist nicht in der Liebe, wenn du dann trotzdem miteinander schläfst, wenn irgendwas zwischen euch steht.
Mhm.
Es muss ja erst ausgesprochen werden, es muss erst Heilung reinkommen.
Mhm.
Und dafür haben wir... Im übertragenen Sinne die Beichte.
Mhm.
Das ist das Sakrament der Versöhnung. Und das, was zwischen mir und Jesus steht, was in unserer Beziehung gerade zwischen uns beiden steht, wird dadurch aus dem Weg geräumt, dass wir beide uns wieder ganz vereinen können miteinander. Dass ich ihn wirklich ganz auch aufnehmen kann in mich. Und es ist wirklich so eine... Jesus schenkt sich mir ganz. Mit seinem ganzen Sein schenkt er sich mir. Es ist für unsere menschlichen Gedanken total... Also es übersteigt unser Verstehen. Aber Jesus kommt mit seinem ganzen Sein, mit seiner ganzen Kraft, seiner ganzen Fülle durch die Eucharistie in uns hinein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns unser Herz so bereiten auch dafür, dass wir unsere Seele vorher waschen und rein machen lassen. Weil wir schaffen es nicht immer, so ohne Sünden zu leben. Das ist so klar. Deswegen liebe ich die Beichte so sehr. Deswegen ist es für mich so ein wichtiges Sakrament. Und das beides zusammen befähigt mich, einfach mehr und tiefer in Jesus zu sein.
Jesus ist so cool.
Ja. Stimmt.
Wie ich dich gefragt habe, welches Thema du über welches Thema du gerne sprichst, hast du gesagt, den Heiligen Geist.
Yes, ich liebe ihn.
Und in diesem Buch schreibst du auch viel über ihn, oder das, also in deinem Kapitel, das du beigetragen hast. Und du sprichst auch drüber, und ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, das vielleicht gar nicht so obvious ist für viele von uns, dass man ja die Stimme Gottes hören kann.
Ja.
Und du sprichst ein bisschen drüber, so die Unterscheidung der Geister. Und vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber sagen, weil
super
so
gern.
Leben im Heiligen Geist, so was ist das überhaupt? Und wie weiß ich, dass es jetzt Gott ist, oder?
Ja. Ich beschäftige mich da schon ziemlich lange damit.
Mhm.
Und für mich ist mein geistlicher Begleiter da super wichtig auch gewesen in dieser Unterscheidung, okay, was kommt vom Herrn, was kommt nicht von ihm.
Mhm.
Also ich bin ja charismatisch aufgewachsen und habe aber das ganze Jesuitische nicht gekannt. Also Ignatius von Loyola, ganz kurz, der hat so Exerzitien geschrieben, das sind so geistliche Übungen, wie man selbst erkennen kann, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Also es geht um eine Geisterunterscheidung. Da einfach immer klarer zu werden. Es ist kein charismatischer Zugang, aber ein sehr nüchterner Zugang, der auch für alle Leute super hilfreich ist, also für alle Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so einen Zugang haben zum Charismatischen. Ich schaue mir die Früchte an. von dem, was ich so vernehme. Also ganz kurz, Gott spricht auf so viele unterschiedlichen Arten und Weisen zu uns. Mhm. Und vor allen Dingen durch unsere menschlichen Sinne auch. Mhm. Es ist jetzt nicht so oder bei den allerwenigsten der Fall, dass da jetzt eine klare Stimme kommt, so wie ich jetzt mit dir spreche, yes, wie Jesus, wie alle gehört hatten damals, das ist, du bist mein geliebter Sohn. Es ist anders, es ist eine innere Stimme in uns. Und Gott spricht auch durch unsere Gefühle, durch das, was wir sehen, durch das, was wir hören, durch innere Eindrücke, durch innere Bilder, die wir bekommen. Mhm. Oder so manchmal, oder mach mal deine Augen zu und jetzt sprech mal innerlich deinen Namen. Mhm. Okay, hast du gemacht? Mhm. Und so ähnlich, so ähnlich ist es, die Stimme Gottes zu hören. Mhm. Also du merkst, da ist was in dir. Und es ist auch oft so, das sind so Gedanken auch, die kommen, die du jetzt vielleicht so natürlicherweise nicht hättest, wo du dir so denkst, hey, woher kommt das jetzt gerade? Mhm. Ja, und manchmal geht das so voll mit unseren Gedanken so einher. Also Ignatius von Loyola spricht davon, dass es da verschiedene Quellen gibt, drei verschiedene Quellen. Also es gibt den menschlichen Geist, den göttlichen Geist und den bösen Geist, also den dämonischen Geist. Und unsere Aufgabe ist es praktisch herauszufinden, woher kommt jetzt dieser Gedanke oder woher kommt jetzt diese Stimme in mir? Und nicht alles, was in mir ist, ist automatisch der Heilige Geist. Mhm. Ja, es kann auch mein eigener Vogel sein. So. Mhm. Also es ist so richtig.
Der eigene Vogel ist sehr aktiv, kann ich mir sagen.
Yes. Und ich glaube, mit der Zeit wird man halt immer feinfühliger, was von Gott kommt und was von mir kommt. Und du lernst dich selbst ja auch immer besser und immer mehr kennen. Deswegen ist auch Selbstreflexion so wichtig. Mhm. Also viele Menschen, keine Ahnung, beschäftigen sich gar nicht mit sich selbst also jahrelang und laufen so vor ihrem eigenen Selbst weg. Aber Christentum ist ja, also das Christentum ist eine therapeutische Religion. Ja? Mhm. Wir sind darauf ausgerichtet, den Menschen zum Heil zu führen. Mhm. Sinn, Ziel und Zweck von einer Kirche ist dazu da, einfach das Heil den Menschen zu bringen. Ich glaube, dass die Kirche sehr viel Potenzial hat, unentdecktes Potenzial hat. Also in Galater 5, ich glaube Galater 5 ist es, spricht Paulus von den Früchten des Heiligen Geistes und auch Früchte des Fleisches. Also was kommt vom Heiligen Geist, was kommt vom bösen Geist? So. Und vom guten Geist geht Freude, Friede, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Freundlichkeit. Das sind alles so gute Früchte des Heiligen Geistes, wo du dich selbst auch ganz gut reflektieren kannst, okay, handle ich so, bin ich so? Oder lasse ich mich mehr vom bösen Geist steuern? Mhm. Ja, von Angst, von Zorn, von Missgunst. Es ist wie so ein, also danach kannst du das so ein bisschen auch erkennen, okay, was kommt von Gott, was kommt vielleicht von mir oder vom bösen Geist? Mhm. Oder es kann sein, dass irgendwie meine Prägung, also dass ich irgendwie geprägt bin, mich vor allem zu fürchten. So, das muss nicht immer vom dämonischen bösen Geist kommen. Mhm. Es kann auch einfach eine menschliche Prägung sein oder so super vorsichtig zu sein. Also, ja.
Also zum Beispiel, Marie, du hast überlegt, ob du hier in diesen Podcast kommst.
Yes.
Dann nimmst du das quasi mit ins Gebet und überlegst dir, was habe ich da für ein Gefühl dabei?
Genau. Mhm. Ich gehe ins Gebet, ich frage Jesus, wollen wir das machen? Fahren wir dahin? Und ich habe Frieden bekommen im Gebet und so eine Vorfreude. Und habe gemerkt, okay, es ist dran, es ist gut. Mhm. Ja.
Easy is that, Unterscheidung der Geister.
Nochmal?
Easy is that, manchmal.
Ja,
die voll. Unterscheidung der Geister.
Absolut.
Ja.
Und manchmal hast du so das Gefühl, also du merkst auch manchmal ziemlich schnell, wenn du was nicht tun sollst. Oder, keine Ahnung, du bist auf einer Feier und du merkst innerlich in dir, eigentlich müsste ich jetzt gehen, eigentlich sollte ich jetzt nach Hause gehen. Aber du kannst diese innere Stimme. Kannst jetzt auch sagen, okay, nee, passt. Und dann auf einmal bleibst du noch 1-2 Stunden länger, aber du hättest eigentlich vor 2 Stunden schon gehen wollen und du hast auf diese innere Stimme nicht gehört. Mhm. Also ich glaube, dass es wichtig ist, da auch ganz ehrlich mit sich selbst zu sein.
Ja. Voll. Und auch, dass das ja der Prozess ist, wie wir zur Entfaltung kommen.
Yes.
Also es ist ja eben was Gutes.
Absolut, ja. Also der Heilige Geist in uns bringt uns eigentlich zur Selbstentfaltung. Mhm. Also die Aufgabe der Kirche oder auch von geistlichen Begleitern insgesamt ist so, dass du die Person dahin führst, dass sie sich entfaltet, ja, dass sie angebunden wird an den Heiligen Geist in sich. Also wir glauben ja durch die Taufe, dass der Herr in uns lebt und das und auch ja, durch die Firmung und dass einfach der Heilige Geist in uns lebt und wirkt. Aber viele von uns haben überhaupt gar keinen Zugang zum Heiligen Geist, kennen ihn gar nicht, haben gar keine Beziehung zu ihm, wissen nicht, wie er wirkt. Und geistliche Begleitung, so sehe ich das, ist dafür da, den Einzelnen dahin zu führen, die Stimmen und Regungen des Heiligen Geistes wahrzunehmen und dieser Stimme zu folgen. Mhm. Weil das ist das, was dich zur Entfaltung bringt. Mhm. Viele Menschen versuchen aus eigener Kraft in die Entfaltung zu kommen. Aber letztendlich bin ich davon überzeugt, dass es den Heiligen Geist braucht, um zu dieser Entfaltung zu kommen, um wirklich aus 3 Talente, 6 Talente zu machen, um wirklich das volle Potenzial auszuschöpfen. Mhm. Und ja, nach dem Besseren zu trachten. Mhm. Ja, nicht stehen zu bleiben.
Ja, voll. Und du schreibst ja auch auf diesen Seiten ein bisschen davon, dass also eigentlich das ja total crazy ist, jetzt so dieses Leben im Heiligen Geist, das übersteigt uns ja dann auch nochmal um ein Stück.
Ja, also, absolut.
Du schreibst, vielleicht lese ich das ganz kurz, weil ich finde es super schön, was du da geschrieben hast. Du schreibst hier: Ich selbst schreibe das nicht, weil ich Theologin bin, sondern weil ich in meinem noch jungen Leben bereits tiefgreifende Erfahrungen machen durfte, die mein komplettes Leben verändert haben. Gott hat mich gefunden, sein Geist hat mich berührt. Gott zu erkennen heißt doch, ihn zu erfahren. Wer lehrt das?
Wow. Ja. Also, wenn ich das so höre, ich habe immer schon wieder voll vergessen, was ich geschafft habe.
Hast kein Blödsinn gelabert.
Ja, wer lehrt das?
Ja, und vielleicht da die Frage einfach so, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, was du so erlebst, wie würdest du drüber reden, über dieses Leben mit dem Heiligen Geist, wo du jetzt auch, glaube ich, immer mehr reinwächst und ja, vielleicht ein bisschen Beispiele geben.
Also ein großer Punkt habe ich dir ja schon erzählt, mit dieser Bekehrung. Ja. Das hat schon in meiner Kindheit und meiner Teenie-Zeit angefangen. Und ich bin tatsächlich durch das Theologiestudium wieder weggekommen davon, von diesem übernatürlichen Ausstrecken oder nach der Ausstreckung, nach dem Übernatürlichen. Und also Studium bringt einen oft dazu, alles so zu durchdenken und zu rationalisieren. Dann bist du in dem Theologiestudium mit so vielen unterschiedlichen spirituellen Strömungen dabei. Viele können mit dem Charismatischen gar nichts anfangen und dann hinterfragst du halt total viel. Mhm. Also ich bin eine Zeit lang von dem Charismatischen voll weggekommen und hab das einfach auch richtig irgendwie nochmal ganz neu auf den Prüfstand gestellt und hab echt das nochmal dem Herrn hingehalten. Und Jesus hat mich wieder zurückgeführt zu meiner spirituellen, charismatischen Identität, würde ich sagen. Also ich hab die Loretto-Gemeinschaft kennengelernt. Ich bin jetzt seit 2 oder 3 Jahren Teil dieser Gemeinschaft. Und es ist voll meine geistliche Heimat geworden. Mhm. Und dort habe ich einen Ort gefunden in der katholischen Kirche, eine Gemeinschaft, die sich nach dem Heiligen Geist ausstreckt. Mhm. Also ich bin nicht alleine auf dem Weg, sondern wir sind gemeinsam, gemeinschaftlich zusammen unterwegs. Und also es ist einfach schön, sich da gegenseitig zu bestärken und zu ermutigen. Und neben der Loretto-Gemeinschaft ist für mich einfach Encounter School of Ministry gerade das, was meine Beziehung zum Heiligen Geist nochmal so vertieft und mir wo ich so viel Neues kennenlernen darf. Mhm. Ich würde sagen, ich bin noch ganz am Anfang von diesem Weg. Mhm. Also es ist super spannend, es ist super auch herausfordernd, weil oft ist es so, dass man auch vielleicht gar nichts so richtig spürt oder dass man muss auch nichts spüren. Also ich glaube, dass der Glaube davon lebt, treu zu sein, treu zu bleiben, auch wenn nicht immer alles so leicht ist. Aber ich habe so diese tiefe Überzeugung in mir, dass der Heilige Geist in mir lebt. Und dass er mir immer mehr auch beibringen wird, ihn zu verstehen. Mhm. Also ich bete immer darum, bitte sprich so zu mir, dass ich das auch gut verstehen kann. So. Und die Art und Weise, wie der Heilige Geist zu mir oft spricht, ist durch andere Menschen. Mhm. Also durch Begegnungen, durch Gespräche, durch prophetische Eindrücke. Mhm. Also ich habe vorhin ja schon kurz erwähnt, bei diesen Gaben des Heiligen Geistes gibt es auch diese Gabe der Prophetie. Mhm. Und wir stellen uns jetzt hier so vielleicht Ezechiel, Jeremia, Jesaja im Alten Testament vor. Aber Propheten sind wir eigentlich alle. Also wir sind bei der Taufe, jeder einzelne katholische Christ ist durch die Taufe, eigentlich jeder Christ, also egal ob er katholisch ist oder nicht, ist Prophet, König und Priester. Und das ist so unsere Identität, was uns Christen ausmacht. Und Prophet zu sein bedeutet, den anderen Menschen aufzubauen, zu ermutigen und zu trösten. Mhm. Also das ist das, was ein Prophet tun sollte. Und das ist das, wonach ich mich ausstrecke. Also ich habe jetzt durch Encounter gelernt, immer mehr zu fragen, okay, also ich bin mit einer Person zusammen und ich bete für eine Person und ich frage Jesus, okay, oder Heiliger Geist, was denkst du? Vater, was denkst du über diese Person jetzt gerade? Und dann öffne ich, oder dann ich schließe meine Augen, ich öffne meine Hände und empfange. Und dann ist es manchmal so, dass ich dann innere Bilder habe. Das sind ganz oft so ganz schnelle Bilder. Also ich muss gar nicht lange warten, sondern das ist ganz oft so das Erste, was mir gleich so in die Gedanken kommt. Und dann schaue ich, okay, das ist ganz lustig, weil wir machen das ja wöchentlich, wir beten ja so viel miteinander. Wir haben in dieser Encounter School haben wir ein wöchentliches Zoom, wo wir miteinander üben. Mhm. Auch diese Charismen, diese Gabe der Prophetie eben. Und wir haben in diesem einen Quartal, wo es um die Prophetie ging, viel übereinander prophezeit und viel miteinander auch geübt und gelernt. Und es ist so wichtig, dass wir uns dann auch Feedback geben. Okay, hatte ich das Wort jetzt angesprochen, hat es dich nicht angesprochen? Und genau, und aber es, so die Hauptregel ist eigentlich, es soll aufbauend, ermutigend und tröstend sein. Und ich habe so starke Worte empfangen. Mhm. Das Interessante und das Lustige ist, es ist ja ein Geist, ja? Es ist der eine Herr, der eine Gott. Und von ihm gehen diese Gaben aus. So, und es haben ja schon super viele Menschen über mich prophezeit und mir Worte gegeben. Und das Interessante ist, es wiederholen manche Bilder, manche Eindrücke wiederholen sich schon seit Jahren. Mhm. Und ich bekomme immer wieder dasselbe Bild, denselben Eindruck zugesprochen. Mhm, und dann merke ich, okay, krass, der Herr ist dahinter. Mhm. So, ich glaube, der Herr will mir dadurch was zeigen und will mich auf was vorbereiten. Und es ist so für mich so ermutigend.
Mhm. Ja.
Wirklich. Also in irgendeiner Bibelstelle steht, sagt ein Prophet, dass das Wort nicht leer zu mir zurückkommt, sondern es bewirkt, was es verheißen hat. Yeah. Und Worte haben Macht. Yeah. Also wir können mit unseren Worten Fluch oder Segen sprechen. Mhm. Und wenn ich, ja, ich kann mit meinen Worten, das ist eigentlich wirklich radikal, wenn man das so sieht. Also wir haben so viel, es ist so viel Macht in unserer Zunge. Mhm. Wenn wir sagen, ach, aus dem wird nie was. Oder so negative Festlegungen, negative Festschreibungen, das ist wie ein Fluch, den du aussprichst. Mhm. Und du kannst dem aber echt Segen entgegensetzen. Mhm. Also du kannst wirklich, und nichts anderes ist das prophetische Gebet, ja. Wir wollen den Menschen, der vor uns ist, wir wollen ihn segnen. Ja. Und für mich ist das was total Neues, dass der Heilige Geist plötzlich durch mich zu anderen Menschen spricht. Mhm. Und auch so klar und so konkret. Und ich bekomme dann immer wieder so die Rückmeldung, wow, das hat mich voll angesprochen, das hat voll zu mir gesprochen. Ja, das war so in der Vergangenheit gewesen, das hättest du gar nicht wissen können. Also da kommen auf einmal so Sachen, die hätte ich nicht wissen können. Also es ist so, es kommt einfach, ja.
So cool.
Es ist wirklich cool und es ist wirklich dazu da, den anderen aufzubauen und der Kirche zu dienen. Mhm. Ja.
Ich glaube auch irgendwie so, also mein Background, bevor ich Christin wurde, war eher so in auch, also viele verschiedene Sachen, aber auch so ein bisschen die esoterische Welt.
Ja.
Und ich glaube irgendwie, das ist auch, weil man so ein bisschen wie ahnt, dass es so viel gibt, weißt du, so, dass wir Geisteswesen sind irgendwie, so, dass wir, dass es mehr gibt, als
absolut,
was wir sehen können. Und ich glaube, Gott erfüllt es so im überreichen Maß und das Leben als Christ ist so null langweilig.
Ja, absolut.
Aber ich dachte das so lange. Also irgendwie so, ich glaube, das ist eben auch so aufregend, so was eigentlich alles möglich ist, mit Gott, also im Leben mit Gott, so. Das Voll. Ist so cool. Voll. Allein, wie du sagst, so manche Begegnungen, wo du denkst, ja. what? Ja. Wie wurden wir ja. zwei jetzt gerade zusammengeführt? Ja, wirklich. So cool.
Das ist so wild. Ja. Das ist ja. so wild. Ich staune einfach nur noch. Also ja. die letzte Zeit, ich staune wirklich nur
ja.
noch.
Ja.
Was der Herr macht, also ja, ja. voll wild.
Es macht so Spaß einfach.
Ja, voll. Ja. Ich war jetzt im Januar, war ich in Mexiko. Diese Begegnungen da waren für mich das Allergrößte.
Ja.
Also war es eine, mitten in diesem wunderschönen Paradies zu sein.
Ja.
Auch nett, aber am allerwichtigsten, am allercoolsten, prägendsten waren die Begegnungen
ja.
für mich.
Ja.
Also, das ja.
ist so schön. Ja. Mhm.
Voll. Aber es ist so interessant, dass du jetzt gerade von der Esoterik sprichst. Also, was hast du da erlebt oder wie bist du da rausgekommen? Würde mich voll interessieren.
Tja, da musst du dann mal eine Folge über mein Zeugnis hören, weil wir so viel Zeit haben wir nicht mehr. Und ich muss dich nämlich die letzte Frage stellen.
Okay. Dann kommt es im Anschluss einfach.
Ja, genau. Oder hört die Folge später. Über. Die gibt es sicher noch irgendwo.
Das ist super spannend,
genau, ja, das ist eine lange Geschichte, aber. Ja. Genau, kurz gefasst eigentlich auch einfach über das Zeugnis von, yeah. von anderen Menschen. Also wow. gelebtes Christentum einfach, genau. Wow. Dass es überzeugend ist. Ich glaube, man Toll. Sucht viel, also ich habe viel gesucht und ich habe nie vermutet, dass ich es im Katholizismus finden würde. Mhm. Also das war wirklich die letzte Adresse, wo ich mir dachte, würde ich irgendwelche Antworten finden. Und dann aber wirklich den gelebten Glauben einmal zu begegnen und auch wahrhaftiger Liebe irgendwie so, weil ich glaube, Christus schenkt auch durch den Heiligen Geist
ja.
die Fähigkeit, andere mit seiner Liebe zu lieben.
Ja,
und wenn du diese Liebe mal spürst oder verkostest, mhm. das trifft dich anders.
Mhm.
Und ich glaube, dann entsteht eine Offenheit oder entstand in mir eine Offenheit dafür, auch die Botschaft zu hören.
Ja.
Also ich glaube, wie du auch sagst, die Früchte, also jetzt, wenn ich für mich selber unterscheide, was sind die Früchte, aber auch die Früchte im Leben von wem anderen überzeugen auch. Wenn ich ja. sehe, wow, der hat echt Frieden. Wow, ja. die ist wirklich freudig. Wow, die liebt wirklich andere, ohne an sich selbst zu denken. Das ist irgendwie krass zu erleben. Ja. Und das überzeugt irgendwie.
Stark.
Ja.
Du siehst auch, die Leute haben vielleicht auch einen anderen Blick, oder? Also sie schauen dich mit anderen Augen an.
Ja. ja.
Das habe ich so oft auch erlebt.
Ja.
Das, ja. Ja. Das ist einfach ein anderer Blick, der auf dir ist.
Mhm. Voll. Naja, Marie, ich bin froh, dass wir jetzt offiziell befreundet sind. Ich muss noch weiter mit dir reden.
Sind wir.
aber ich wollte dich noch fragen, dieser Podcast heißt Unverschämt katholisch. Und mein Herz ist so irgendwie, boah, dieser Glaube ist so schön und ich will so dazu stehen. Und ja. ich finde es einfach wunderschön, katholisch zu sein. Und ja. ich frage dich deshalb, warum bist du unverschämt katholisch?
also ich glaube, ja, zum einen ist meine Prägung, ja. Ich bin so aufgewachsen und habe aber ich habe eine Jüngerschaftsschule gemacht nach dem Abitur in der Gemeinschaft Emanuel. Wir hatten dort jeden Tag eine Stunde Anbetung und Messe. Und ich glaube, dass diese Zeit mich so stark geformt hat. Also ich habe dort eine starke Liebe zur Kirche bekommen in diesem Jahr. Ich glaube, das war eine der Hauptschätze, die ich da empfangen habe. Einfach diese Liebe zur Kirche. Weil es gibt ja so einen krassen Shitstorm, der gerade losbricht, auch zu Recht. Also die Kirche es sind sehr viele schwarze Schafe in der Kirche.
Mhm.
Sehr vieles, was die Kirche auch kaputt macht, aber eher die Institution Kirche, die Struktur Kirche. Wo ich vieles nicht gut finde und vieles auch kritisiere. Aber die Kirche ist so viel mehr. Ich möchte für eine Kirche einstehen, die lebendig ist. Also ich stehe für eine Kirche ein, die mehr ist als das, was wir hier sehen auf Erden. Und ich glaube, dass die Kirche einen unfassbaren Schatz in sich trägt. Einen 2000 Jahre alten Schatz. Also wir sind über die Jahre so gewachsen. Und das ist also nicht nur von den Menschen, die dazugehören, sondern auch von den Schätzen, von den Glaubensschätzen, von den Traditionen. Ich schätze auch die Traditionen total. Für mich ist die Heilige Schrift besser durch die Traditionen zu verstehen. Also wenn ich jetzt nur die Heilige Schrift mir anschauen würde, ich wäre manchmal ein bisschen lost. Und mir hilft es, eine Kirche hinter mir stehen zu haben, die mir auch zeigt, wie ich das verstehen kann. Wie ich manche Stellen werden einfach für mich besser aufgeschlüsselt. Und ich habe durch die Kirche so viel Heil schon bekommen. Also natürlich durch die Sakramente. Sakramente sind einfach... Es ist einfach Gold. Also wenn das die Welt erkennen würde, was die Sakramente bedeuten und was wir durch die Sakramente, welche Heilung wir bekommen dadurch, ich würde sagen, Gott hat mich so viel mehr ganz gemacht über die Jahre und hat mir so viel geschenkt, hat mir sich selbst geschenkt durch die Sakramente. Mhm. Es sind ja Heilszeichen, also Sakramente, also heilige Zeichen. Und die sollen mich einfach zu einer tieferen Beziehung zu Jesus führen. Also das darf nicht dabei stehen bleiben bei den Traditionen. Mhm. Das ist nur ein Hilfsmittel. Ja? Mhm. Es geht um die lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Mhm. Und dass ich aus der heraus lebe und dass ich aus dieser innigen Beziehung mit Jesus heraus die Welt erneuere, dass ich die Gesellschaft mitgestalte, dass ich nicht nur mich um mich selbst drehe, sondern dass ich dem anderen wirklich begegne. Mhm. Und ja, und das glaube ich, die Kirche ist ein Ort, wo ich das lernen kann, in einem geschützten Raum auch. Mhm. Und die Kirche ist ein Zuhause für, egal woher du kommst, mhm. egal ob du reich bist oder arm, geistig vor allen Dingen auch reich oder arm bist. Mhm. Die Kirche ist für alle offen. Mhm. Das ist auch der Grund, warum es auch einige schwarze Schafe darin gibt. Mhm. Wir sind eine Gemeinschaft von imperfekten Menschen, mhm. von Menschen mit Fehlern. Also wir sind nicht vollkommen und wir sind auch nicht, also ich glaube, dass Jesus durch die Kirche hindurch wirkt, ja, dass er die Kirche auch liebt. Aber ich glaube auch, dass es darüber hinaus auch noch so viel gibt. Und ich persönlich, ich habe eine starke Liebe zu den Freikirchlern auch. Und ich sehe, dass da der Heilige Geist so enorm wirkt. Ja, dass ich lerne so viel von meinen freikirchlichen Geschwistern. Same. Und ja, auch in Counter School of Ministry ist sehr stark auch geprägt, auch von, also es ist natürlich ein katholisches Ministry und auch alles von der katholischen Kirche abgesegnet. Aber es ist auch von freikirchlichen Pastoren auch geprägt oder ja, Menschen, die wirklich ja, voll des Heiligen Geistes sind. Weiß nicht, Randy Clark zum Beispiel. Mhm. Also es sind so viele gute Leute, von denen wir lernen dürfen. Mhm. Also mich persönlich hat Todd White sehr geprägt oder mhm. eine Heidi Baker oder ein Daniel Kolender, Reinhard Bonke, Maria Prian. Das sind so Leute, die ich sehe die und ich denke mir, boah, wie krass die sind. Also mhm. mhm. die sich so auch vom Heiligen Geist führen lassen. Mhm. Und jetzt zu erkennen, dass es das auch in meiner katholischen Kirche gibt. Mhm. Also Encounter ist für mich das erste Mal, dass ich sehe, wow, das gibt es nicht nur bei den Freikirchen, das gibt es auch bei mir in meiner mhm. Kirche. Mhm. Es ist so wild. Mhm. Also für mich ist das, ich glaube, dass ich bin fest davon überzeugt, dass Encounter School of Ministry für die Erneuerung der Kirche einen wesentlichen Beitrag geben, also ja, dazu beitragen wird, dass die Kirche sich erneuert. Wir haben mittlerweile 5000 Studenten auf der ganzen Welt an 40 unterschiedlichen Standorten und es wächst immer mehr. Mhm. Und die Menschen sind so hungrig. Die mhm. Menschen sind so hungrig nach mehr vom Wort Gottes. Und auch, die sind hungrig danach, in ihre Identität und in ihre Berufung hineinzuwachsen. Und jeder Einzelne ist wichtig in der Kirche. Jeder Einzelne hat eine Berufung und jeder Einzelne wird von Gott gebraucht, mhm. um wirklich das Reich Gottes auszubreiten. Mhm. Und das ist so meine Sehnsucht, dass die Kirche einfach wieder, also wir sagen manchmal so in Floskel, dass der schlafende Riese aufwacht. Mhm. Also es ist wirklich wie ein schlafender Riese, der so irgendwie in Schockstarre ist und nicht weiß. Also der Heilige Geist ist der, der neues Leben schenkt. Der Heilige Geist ist der, der der Attraktivität schenkt. Der Heilige Geist ist der alles neu macht. Mhm. Das ist meine Überzeugung, für das trete ich ein. Das ist Thema meiner Promotion. Ich schreibe über die Erneuerung der Kirche durch den Heiligen Geist.
Come on.
Genau. Und Raniero Cantalamessa ist, also der päpstliche Hofprediger, mhm. Hat so viel Gutes, also hat uns so viel mitzugeben. Und ich erforsche gerade so ein bisschen, was er den Päpsten gepredigt hat in den letzten Jahrzehnten. Und wirklich, also wir haben so viele Schätze, von denen wir gar nichts wissen. Und ich möchte dafür leben, einfach diese Schätze wieder zugänglich zu machen den Menschen und zu zeigen, there's so much more.
And that's why I'm unverschämt katholisch. Yes. Marie, so eine Freude, mit dir zu quasseln, wirklich. Danke. Ja. Schön, dass du angereist bist zu uns.
So gern. Für mich war es auch eine richtige Freude.
Ja, so cool. Danke dir.
Gerne.